Du hast gerade präzise Arbeit angesprochen. Ja, das ist natürlich auch essentiell in der Arbeitsweise von CFOs. Und das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Welche Vorteile siehst du jetzt hier für CFOs und Finanzabteilungen im Allgemeinen?
Ja, also ich glaube, für den CFO, wenn wir im Grunde genommen von vernetzten Datenströmen sprechen, dann unterstützt das vor allen Dingen erstmal einen klaren Punkt, nämlich das Thema Entscheidungsfindung. Ja, Entscheidungsfindung, denn CFOs müssen relativ schnell und frühzeitig darüber informiert werden, ob etwas läuft oder eben vor allen Dingen, wenn etwas nicht läuft. Und das ist mal der eine Schritt. Und idealerweise kann man sogar mit Hilfe von KI das schon auch ein Stück weit proaktiv vorausschauen, weil auf Basis von gewissen Mustern man schon wieder im Vorfeld erkennen kann, jetzt mal positiv gesprochen, unsere Vertriebszahlen gehen nach oben, wir können deutlich mehr verkaufen als das, was wir mal in dem Vertriebsplan erwartet haben. Und gleichzeitig sind wir aber aufgrund unserer Produktionskapazitäten, wären wir jetzt nicht in der Lage, dieser hohen Nachfrage gerecht zu werden und den Markt damit bedienen zu können. Jetzt gibt es natürlich Unternehmen, die machen diese künstliche Verknappung, um natürlich auch ein bisschen da die Nachfrage immer zu pushen. Aber jetzt mal wirklich ganz positiv gesprochen, das wäre so der Fall. Dann kann eine KI genau ein solches Muster im Vorfeld schon sehr, sehr gut erkennen. Und ehrlicherweise, jetzt, ich will nicht nur immer so viel über KI sprechen, sondern da ist auch ganz viel Arbeit von dem Controller am Ende des Tages gefragt, weil die KI kann zwar aus Datenlage und faktischer Lage heraus solche Muster erkennen, der Controller ist aber derjenige, der die Kommunikation anstoßen muss. Und der Controller wird in diese proaktive Rolle hinein versetzt, dass er zu seinem CFO gehen kann und sagen kann, lieber CFO oder liebe CFO, schau dir das mal an, wir haben das und das herausgefunden. So könnte die Entwicklung in den kommenden 2 Monaten sein, wenn wir jetzt nicht folgende Gegensteuerungsmaßnahmen aktivieren. A, B und C. Und es hat folgende Handlungsoptionen zur Fall. X, Y und Z. Wir empfehlen Option A mit Handlungsoption Z. Siehst du das auch so? Und das hat folgende Konsequenzen. Was ist deine Entscheidung? Das ist es eigentlich, was CFOs haben wollen. Und das kriegen sie häufig nicht. Ja, sondern sie kriegen halt diese Standardberichte. Boah, da wird eine Organisation wahnsinnig durchgewälzt im Hintergrund. Da müssen tausende Leute miteinander sprechen. Da wird eher auf Hochglanz geachtet und auf Form geachtet, denn eigentlich ehrlicherweise auf den inhaltlichen Kern, würde ich jetzt mal ganz provokativ setzen. Und wir haben ja selber auch gerade ein Projekt, da gucken wir dann so ein bisschen Richtung Networking Capital Reporting und da fehlt halt auch einfach so der Zug Richtung einer ERP-Systemlandschaft. Also wirklich in Near-Time die operativen Zahlen aus einem ERP-System abgreifen zu können, um immer den aktuellen Blick auf die Materialbestände zu haben oder meine Work-in-Progress-Fertigungserzeugnisse zu haben, die irgendwo in der Produktion hängen oder schon als rollende Ware irgendwo in einem Ausgangslager hängen. Also wie hoch sind eigentlich meine Gesamtbestände, die sich da gerade irgendwo in meinem Werk tummeln und was kostet mich das rein an Kapitalbindungskosten, wenn ich wieder an Networking Capital denke? Ja, das sind genau die Themen, die ein CFO haben will und die aufgrund dieser fehlenden Datenströme nicht geliefert werden können.
Das klingt für mich nach einer echten Transformation, aber wie sieht das Ganze jetzt aus Sicht der gesamten Organisation aus? Ja, du hast jetzt gerade CFO angesprochen, ja. Aber wie ist es ganzheitlich zu sehen?
Ja, guter Punkt. Also auch hier ganz, ganz konkret, was wir im Moment sehr, sehr stark erleben in den letzten, ich würde sagen, vor allen Dingen in den letzten 2 bis 3 Jahren, ist der starke Zusammenwuchs von Vertrieb, Materialwirtschaft, Supply Chain Management, Produktion, Einkauf und Controlling oder besser gesagt übergreifend vielleicht sogar Finance gesprochen. Also auch Accounting mit dazu, das heißt auch Richtung Abrechnung, Accounts Receivables, Accounts Payables. Das ist das, was wir im Moment gerade leben unter diesem großen Kernaspekt Integration von S und OP, also Sales und Operations, diesem großen Wertschöpfungsblock, in dem sich das gesamte Geschäftsmodell des Unternehmens tummelt, hinein in auch die Finanzplanung und das konzernweite Forecasting. Das ist, glaube ich, gerade momentan der entscheidendste Trend, den wir sehen. Und da verändert sich die Zusammenarbeit in der Organisation drastisch, weil Finance plötzlich, also die Controller sitzen mit am Tisch bei diesen, auch bei den wöchentlichen S&OP-Cycle-Gesprächen. Bei manchen Unternehmen ist es eher Monatsrhythmus. Bei den nächsten Unternehmen findet das tatsächlich jede Woche statt, weil die natürlich auch viel höhere Zyklen haben. Rein auch vom Absatz her und auch in der Produktion ganz andere, schnellere Zyklen haben. Und das ist ein echter Gamechanger, weil da sitzen jetzt plötzlich Leute, die haben unterschiedliche Steuerungsperspektiven. Die nehmen unterschiedliche Brillen auf. Ja, der Einkäufer guckt erstmal darauf, dass er im Grunde genommen die Bestände optimal halten muss. Er darf nicht zu viel einkaufen, darf nicht zu wenig einkaufen. Also ist ja immer der Trade-off zwischen Kapitalbindung und Safety Stock. Der Supply Chain Manager muss sich um die gesamte Versorgungskette kümmern. Der Produktionsleiter ist immer darum bemüht, maximale Auslastung seiner Leute, aber auch der Maschinen zu haben, um da kosteneffizient bleiben zu können, weil auch ansonsten, ja, der hat auch eine gewisse Incentivierung. Und der Controller auf der anderen Seite sitzt da und sagt, Leute, ist euch eigentlich bewusst, dass wir gerade im Moment ganz viele Produkte produzieren, die eher nicht so profitabel sind und wir irgendwie gerade den Fokus verlieren auf die eigentlich profitableren Produkte? Und wisst ihr eigentlich auch, dass aus der Strategie heraus wir eine komplett neue Business Unit mit neuen Produkten, neuem Portfolio einziehen? Und alle sagen, nö, wussten wir noch nicht. Das ist ein Game Changer. Also das heißt, da sitzen endlich mal so wie du und ich heute, da sitzen Leute an einem Tisch und reden mal über das Thema und reden nicht nur über, ich habe ein Bauchgefühl und du hast ein Bauchgefühl, sondern die sitzen da und sagen, ich habe einen Fakt und du hast einen Fakt und jetzt lass uns mal gucken, ob wir mit unseren unterschiedlichen Steuerungssichten da auch eine gemeinschaftliche Steuerung hinkriegen, ja, und da auch versuchen können, an einem Strang zu ziehen, ohne dass es einen Trade-off gibt.
Also genau wie du sagst, eigentlich vernetzen, ne?
Ja, genau.
So, das bringt uns direkt auch zur Vision, ja. Wie genau funktioniert denn das Controlling als neuronales Netz, wie du es schon angesprochen hast, und wo stehen wir eigentlich momentan?
Also ich würde sagen, so und so. Also ich glaube, es gibt Unternehmen, die sind da schon deutlich weiter. Das merken wir natürlich insbesondere gerade jetzt bei Unternehmen, die eher vielleicht selber noch vor wenigen Jahren Startups waren, also noch sehr modern sind, sehr jung sind. Bei Konzernen, die schon sehr traditionsreich sind, also auch eine lange Geschichte haben, da muss man auch ehrlicherweise einfach mal auch mal mit der Wahrheit sprechen und sagen, da hat sich auch eine gewisse Form von Verwaltung und Bürokratie eingeschlichen, die halt auch genau das macht, verwalten, ja, und Status bewahren und solche Strukturen, insbesondere dann auch in Silos denken, ja, da haben Divisionen auch deutlich mehr Macht, als dass es die Konzernspitze hat. Das muss man auch mal ganz offen sagen. Ja, also da haben wir auch durchaus ein Gleichgewicht der politischen Zugkraft. Da ist es nicht nur so, dass der CFO alleine bestimmen kann, zusammen mit dem CEO und sagt, das ist die Marschrichtung, sondern da hast du auch Divisionsleiter sitzen, die sagen, ich gebe hier die Marschrichtung vor, weil ich bin hier die Power in dem Laden. Ja, das ist das hier, das sind alles meine Jungs und meine Mädels und ich sage denen, wo wir langlaufen. Ich bin hier der Visionär, ich bin hier der Unternehmer im Unternehmen. Solche politischen Fliehkräfte, die einfach da sind in so einem Konzern, und das ist wie gesagt bei so traditionellen Konzernen, die auch sehr groß sind, sehr komplex sind, sehr international sind, auch viel stärker ausgeprägt als bei schnellen, smarten, jungen Startups der Fall ist, die und da sehen wir schon einen deutlichen Unterschied. Bei ersteren habe ich eher dieses Silo-Denken, was es dann aufzubrechen gilt. Und bei den letzteren, bei diesen Startups, ist es schon so, dass wir dort eher die Leute dann sehr kommunikativ sind, sehr auf Verhandeln ausgerichtet sind, eher die Kollaboration suchen, statt die Konfrontation dann auch zu suchen. Also das ist auch so ein, deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir da von neuronalen Netzen sprechen, dann dürfen wir nicht nur immer von Simulation sprechen und KI und ein besseres Forecasting und mehr Integration und vor allen Dingen mehr Datenintegration, sondern wir müssen auch vor allen Dingen immer das organisatorische Setup im Hinterkopf behalten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da immer, wenn wir von digitaler Transformation sprechen, auch immer von organisatorischer Transformation sprechen. Ja. Weil da muss sich auch etwas verändern. Und ich glaube schon, dass jemand wie auch ein Vertriebsleiter deutlich mehr darauf achten muss, jetzt nicht nur immer nach vorne rausgucken muss, was sind gerade die neuesten Trends, Ja, was passiert da gerade am Markt und kriege ich das Produkt noch irgendwie für den Euro verkauft oder eben nicht oder muss ich runter mit der Marge? Das wird auch Teil seiner Arbeit auch in Zukunft bleiben, keine Frage. Aber ehrlicherweise ein Teil seiner Arbeit muss sich auch darin erstrecken, wie profitabel ist mein Produkt eigentlich hinten raus. Er muss auch erkennen, was es bedeutet, das Produkt, was er da vorne verkauft, neben seinen Marketing- und Vertriebskosten auch überhaupt herstellen zu können. Ja, mit allen Ressourcen, die dazugehören, plus auch mit dieser ganzen, ich nenne es jetzt mal salopp, Umwelteinpreisung, die auch noch mit einhergeht. Ja, also das heißt Lieferkettengesetz, das ganze Thema ESG, auch das kostet ehrlicherweise mal ganz platt gesprochen Geld. Das müssen Unternehmen quasi wie Herstellkosten behandeln und das muss mit eingepreist werden. Und da wird sich schon was verändern. Also es ist eher dieses integrative End-to-End-Denken und das ist nicht nur beim Controller so, auch die Leute im Vertrieb, auch in der Produktion, die leitende, führende, steuernde Tätigkeiten haben, müssen sich daran gewöhnen, deutlich über ihren Tellerrand hinauszugehen.
Das klingt für mich jetzt wie die perfekte Grundlage eigentlich für Unternehmen, agil und transparent zu handeln.
Ja, definitiv. So ein bisschen weg von dem Bauchgefühl, etwas mehr hin, auch sich durchaus von Daten treiben zu lassen. Aber ehrlicherweise, ich tue mir halt mit diesem Begriff Agilität auch echt manchmal schwer. Das erlebe ich ja schon selber auf unseren Projekten. Das geht auch. Es gibt einfach Phasen, da geht es einfach schlichtweg nicht, agil zu arbeiten. Das ist für mich dann auch ehrlicherweise ein Ammenmärchen, da Agilität rauf und runter 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche da irgendwie zu postulieren, halte ich für falsch. Ich glaube, es braucht einen guten Mix. Ich bin auch davon überzeugt, dass trotzdem ein Teil der Arbeit, auch insbesondere im Controlling, zukünftig deutlich agiler sein wird. Die Controller müssen weg von, ich habe irgendwie meine 15 Standardaufgaben jede Woche und die ratter ich runter und das zeigt sich auch in meinem fest zementierten Terminkalender im Outlook. Die müssen viel mehr raus in ein, ich würde fast schon sagen, projektgetriebene Arbeit, themenbezogene Arbeit. Also was ist gerade wirklich das, was wichtig ist? Und dann müssen ehrlicherweise die ganzen repetitiven Standardaufgaben, überlass das der KI, lass das die Maschine machen, lass das die voll integrierten Systeme machen. Ein Controller darf weiterhin Number Cruncher sein. Das ist total okay. Also ich finde es auch nicht in Ordnung zu sagen, ein Controller darf kein Number Cruncher mehr sein. Das ist so sein intrinsisches Ding. Das ist sein Hobby-Ding. Das braucht er. Ist doch okay. Aber der Controller muss wie in einem Projekt klar erkennen, wow, da taucht ein Risiko auf, aber da taucht auch eine Gelegenheit auf. Ich will es auch mal positiv formulieren. Da taucht eine Gelegenheit auf. Wir können ein neues Business hochziehen. Dafür brauchen wir aber auch controlling-seitig neue Antworten auf Fragen, die da jetzt plötzlich auftauchen. Und genau das, dieses schnelle, zwar Fokus behalten, aber den Fokus auch schnell auf neue Themen ausrichten, die jetzt wirklich wichtig sind, das muss sich ändern. Und wenn wir das unter Agilität verstehen, dann bin ich ein klarer Fan davon zu sagen, das ist Agilität.
Ja. Das klingt super. Christian, wir sind jetzt fast am Ende unseres Podcasts angekommen.
Ja.
Aber was ist für dich jetzt die wichtigste Botschaft für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade? Was willst du nochmal loswerden?
Move, glaube ich. Also bewegen. Ich habe echt immer noch so das Gefühl, ich glaube, es gibt mein persönliches Gefühl und das, was ich in den letzten, und es ist jetzt wirklich nicht faktisch basiert und auch nicht datenvalidiert, es ist wirklich mein ganz persönlicher Eindruck, den ich in den letzten 15, 16 Jahren gewinnen konnte. Ich glaube, es gibt sehr viele Controller und Controllerinnen, die einen sehr, sehr kreativ sind, was völlig dem widerspricht, was eigentlich der Beruf, glaube ich, erstmal mitbringen muss, weil man das immer erstmal im Marketingbereich oder sonst irgendwo anders verankert. Dankeschön, ja. Wenn man es da irgendwo hinpackt. Ich glaube schon, dass diese Menschen sehr danach dürsten, kreativ zu wirken und vor allen Dingen kreativ auf all diese Steuerungsprozesse einwirken zu können. Gerade bei Planung und Forecasting kann man sich, glaube ich, mit Kreativität noch und nöcher austoben. Das ist im Accounting ein bisschen schwieriger, weil da haben wir klare Rechnungslegungsvorschriften, die es einzuhalten gilt, aber für das Controlling ganz sicherlich. Und schlichtweg fehlt den Menschen das Werkzeug, das zu tun. Und den Menschen fehlt auch häufig der Freiheitsgrad, das zu tun. Und ich rede noch nicht mal unbedingt davon, dass es da keine Budgets gibt. Das ist dann immer zwangsläufig dran geknüpft, dass der Controlling-Leiter zu mir sagt, so, ja, ich habe nur 100.000 Euro dafür, ich würde auch gerne mehr machen. Ja, das verstehe ich alles, aber das ist, die Geldfrage ist immer erstmal eine zweite Frage. Es ist wirklich vor allem Dingen eine Frage der Organisation. Wie sehr lässt die Organisation zu, dass Menschen trotz ihres Daily Business, was sie haben und was jeder Controller hat, gerade in den Hochphasen von Planung, Forecasting, dann Monatsabschlüssen, wow, da ist immer so viel zu tun, dass man sich aber wirklich mit guter Technologie sich ein Stück weit davon löst, einen hohen Automatisierungsprozess generiert und eher, sag ich mal, wirklich nur noch validierend drüber schaut und das selber auch noch koordinativ macht und schaut, dass die Zahlen natürlich schon stimmen, aber dass man nicht mehr mit so einer gewaltigen Energie da reingeht, sondern dass man die Energie, die man eigentlich hat, in neue Themen reinsteckt, um wirklich, und das ist gelebte Proaktivität, um dem Laden dann auch einen Mehrwert zu geben und zu sagen, guck mal, wir haben uns mit drei Themen beschäftigt, das ist uns irgendwie aufgefallen, da haben wir in den letzten Jahren noch nie so richtig drüber gesprochen. Ich glaube, wenn wir das machen, das könnte unseren Laden richtig weit nach vorne bringen. Ja, und das ist es, was meiner Meinung nach wie vor fehlt und was sich gerade hier in Deutschland auch in den letzten 15 Jahren kaum verändert hat. Und das ist schade. Also es hat sich so ein bisschen verändert durch die neue Generation. Ja, da kommen jetzt auch neue Menschen, neue Generationen, die bringen da auch bewusst dieses, ich will mehr Freiheit haben und gib mir das. Aber es ist nach wie vor so, dass das gerade im Controlling-Bereich sehr wenig ist, weil man sich das auch einfach schlichtweg nicht zutraut. Und das ist schade. Und da würde ich mir, und da, das ist auch unsere Aufgabe als Berater, auch wenn wir mit Implementierungsprojekten fertig sind, die Menschen zu enablen und zu sagen, bitte, macht es auch. Ja, also bleibt dabei. Jetzt nutzt das Gelernte auf dem Projekt und verinnerlicht das auf, in eure tägliche Arbeitsweise.
Also wie du es gerade gesagt hast, move. Ja.
Move.
Einen Schritt machen in Richtung eine neue, innovative Art und Weise zu arbeiten.
Move.
Und wir unterstützen dabei.
Genau, so ist es.
Christian, ich danke dir erstmal für die tollen Einblicke. Es war ein wirklich super spannendes Gespräch. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer konnten viele Inspirationen mitnehmen. Ja, danke erstmal, dass du bei uns warst. Und wer es natürlich nicht abwarten kann, Christian persönlich kennenzulernen, kann sich jederzeit bei ihm unter dem angegebenen LinkedIn-Link melden. Oder noch persönlicher natürlich, im April 2026 ist die Valentic Digital Finance wieder auf der Rethink Controlling in, wo war die nochmal?
In Frankfurt, genau.
Okay, super. Ja.
Genau.
Dann da.
So ist es.
Ja, dann erstmal danke, Christian. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören auch an euch. Und bis zum nächsten Mal. Dein letztes Wort?
Move.
Dankeschön.
Super, ich hab zu danken. Ciao.